Heute habe ich Sina Tietke für einen Tea-Talk zu Gast. Wir sprechen Patchwork-Familie, Partnerschaft, Pubertät. Wie kriegen wir das hin?
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets!
Ich freue mich wahnsinnig, heute das Gespräch mit Sina dir zeigen, veröffentlichen, zur Verfügung stellen zu können. Sina hat bei mir die allererste Ausbildungsrunde mitgemacht und wir haben damals schon in der Ausbildung ein Coaching-Gespräch gehabt, also ich mit ihr, zum Thema Patchwork-Familie. Und damals fühlte sie sich immer außen vor, wie das dritte Rad am Wagen und es war alles wahnsinnig schwierig und ich weiß, dass super viel passiert ist. Deswegen habe ich gedacht, ich muss sie unbedingt mal einladen, weil das ein so saftiges, herausforderndes Thema ist für viele, viele, viele Menschen. Deswegen dachte ich, das machen wir auf jeden Fall mal. Wir sind da noch weitergegangen, haben auch grundsätzlich über Partnerschaft und vor allen Dingen auch über Kinder und Pubertät und moralische Vorstellungen in der Erziehung gesprochen und freue mich sehr, das mit dir zu teilen. Herzlich willkommen, liebe Sina. Ich habe eben schon kurz gesagt, ich freue mich so, dich wiederzusehen. Es ist ja eine Weile her, dass wir uns so von, ich meine virtuell, aber Angesicht zu Angesicht sehen können. Und das, was mich immer besonders freut bei den Tea-Talks, ist, dass ich so Exklusivzeit bekomme mit dir. Weil das haben wir in den Ausbildungen und Kursen irgendwie natürlich in der Regel nicht. Deswegen herzlich willkommen. Welcome to Da ist Gold drin.
Ich danke dir. Und ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Vielen Dank, Dana.
Voll schön. Lass uns doch am besten direkt rein starten. Stell doch einfach erstmal kurz, ganz kurz dich vor. Wer bist du? Was machst du?
Also, ich bin Sina Tietke, habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht als Coach, Regimeisterin und mit traditionellem Besprechen und habe mich vor der Ausbildung entschieden, dass ich meinen alten Job kündige, in dem ich 12 Jahre war und den Sprung ins kalte Wasser wage und mir meinen großen Traum erfülle. Also die Coaching-Ausbildung, Coaching allgemein hat mich schon lange interessiert. Und und es war genau der richtige Zeitpunkt, als dein Angebot für die erste Runde auf den Markt kam. Und ich habe die Chance ergriffen und bin den Weg seitdem auch weitergegangen. Und
hattest du schon vor dem Start der Ausbildung deinen Job gekündigt? Oder hast du das danach oder währenddessen gemacht?
Ich habe das währenddessen gemacht. Also dein Angebot kam und der Gedanke war schon irgendwie da. Und und dann habe ich gedacht, okay, das ist das Zeichen. Okay.
Und was hast du vorher gemacht?
Ich habe Architektur studiert und lange Zeit als Architektin gearbeitet und die letzten 12 Jahre als Projektmanagerin im Deutschen Institut für Normung. Habe internationale Experten in der Normung begleitet. Genau, bin viel gereist. Und
ganz ähnlich zum Coaching.
Ganz ähnlich. Also auf jeden Fall, so gewisse Parallelen gibt es schon, weil ich mit vielen Menschen und zu tun hatte, die nicht einer Meinung waren und die natürlich zu einem Ergebnis bringen musste, dass Ergebnisse entstehen, die dann von allen getragen werden.
Ja, krass.
Also insofern schon ein gewisses Coaching dabei.
Ja, voll schön. Was hat dich an Coaching an sich interessiert? Also war das, dass du dachtest, das ist ein cooler Job, oder war das, ich will mehr über mich lernen? Oder eine Mischung?
Mich interessiert das Thema einfach schon super lange. weil ich es total interessant finde, was Menschen so antreibt oder was sie einschränkt, den Weg zu gehen, den sie gerne gehen möchten. Und das ist, also ich habe das auch einfach an mir gespürt, dass ich bestimmte Dinge einfach, also da löst sich der Knoten in meinem Kopf nicht. Und mit so einfachen Mitteln konnte ich meine Sichtweise ändern, einen anderen Weg einschlagen und einfach zufriedener sein, mehr bei mir sein. Und ich merke das auch in den Coaching-Gesprächen, dass es manchmal wirklich so kleine Hebel sind, die man nutzt und so viel im Leben ändern kann und dadurch freier, auch schmerzfreier teilweise ist und sein Leben mehr nach seinen Wünschen, seiner, wie du sagst, Essenz gestalten kann.
Ja, voll gut. Gab es ein bestimmtes Thema in deinem persönlichen Leben, was dich sozusagen, also manchmal, die meisten, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten von uns entwickeln sich ja nicht unbedingt aus Neugier, sondern eher aus Leid, also weil irgendwo der Schuh drückt.
Ja.
Gab es irgendetwas in deinem Leben, wo du dachtest, oh, das will ich irgendwie, das muss sich ändern oder das geht so nicht oder so?
Also am meisten habe ich mir tatsächlich gewünscht, dass sich meine Beziehung verändert. Also wir haben uns viel gestritten und haben uns immer wieder so an den gleichen Punkten verhakt. Und ich wollte gerne, dass wir lernen, anders miteinander zu sein und dann eben auch mit den beiden Kindern meines Freundes, die aus meiner Sicht auch nicht glücklich mit der Situation waren, und auch mit der Ex-Frau gab es auch extreme Probleme.
Okay, das heißt, ihr habt in einem Patchwork-Konstrukt gelebt?
Genau. Ja. Also wir leben nicht zusammen, aber wir leben in einem Patchwork-Konstrukt. Genau.
Ja, okay. Das heißt, du bist mit deinem Partner zusammen? Wie lange seid ihr zusammen?
Wir sind jetzt fast 10 Jahre zusammen.
Okay, aber nicht verheiratet. Du sagst Freund.
Wir sind verlobt.
Oh, Glückwunsch!
Ja, danke schön.
Wie toll seit wann das denn?
Da ist schon eine ganze Weile und dann kam irgendwie Corona dazwischen, okay. Und dann kamen andere Themen, die uns leider bisher davon abgehalten haben.
Die Frage, ob das wohl nur mit den Umständen. Wollen wir aber ja. Jetzt nicht.
Ja, da könnten wir auch noch drüber sprechen.
Okay, aber
wir sind auf dem besten Weg, ja.
Okay. Und er hat Kinder mit in die Partnerschaft gebracht?
Genau. Er hat 2 Mädchen mit in die Partnerschaft gebracht, damals 5 und 9.
Ja.
Genau.
Also jetzt 15 und 19 ungefähr?
Also jetzt, ich habe sie ein bisschen später kennengelernt. Jetzt sind sie, jetzt sind sie 14 und 17, genau. Und die Ältere war.
Passt.
Ja.
Die Ältere war?
War dann doch ein bisschen jünger. Die muss ja dann 7 gewesen sein, genau.
Ah ja, okay. Ja, so ungefähr.
So ungefähr.
Und das war schwierig. Die Situation, höre ich raus?
Ja, die Situation war schwierig, weil es in den ersten Jahren ziemlich viele Konflikte mit der Ex-Frau gab. Und es sich auch natürlich auf die Kinder ausgewirkt hat. Die sind in diese Lücken reingesprungen, die in der Partnerschaft oder in der nicht mehr vorhandenen Partnerschaft geblieben sind. Und es gab halt einfach viel Streit und viel angestaute Wut bei den Kindern. Und Also es hat halt wirklich nicht gut funktioniert.
Ja. Mich würde mal interessieren, weil ich erinnere mich, das ist natürlich jetzt schon echt lange her, aber ich erinnere mich, dass wir ein Coaching-Gespräch dazu in der Ausbildung mal hatten. Und ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass du so ein bisschen gekommen bist mit dem Thema, ich bin nicht wichtig genug oder ich bin nehme nicht genug Raum oder irgendwie sind immer die Kinder wichtiger oder irgendwelche anderen Termine sind wichtiger und ich bin wie das dritte Rad am Wagen. Erinnere ich das richtig?
Ja.
Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wie das war und vielleicht auch, also hat sich was verändert? Und wenn ja, was?
Ja, also ich habe gemerkt, dass ich einfach einen totalen Widerstand gegen die ganze Situation aufgebaut habe und mich dann immer mehr wie nicht dazugehörig gefühlt habe. Aber ich habe mich auch selbst rausgenommen und habe dann ja, wie soll ich sagen? Also ich habe dann einfach so einen Kampf geführt mit meinem Partner, wo es darum ging, meinen Platz von ihm zu bekommen. Also wichtig genug zu sein, auch wichtiger an manchen Stellen als die Kinder, als die Ex-Frau, die viele Vorgaben gemacht hat. Und das hat sich verändert, indem ich mich einfach als angefangen habe, als Bestandteil dieser Familie zu sehen. Und nicht mehr als die dazugekommen ist und nicht dazugehört, sondern ich gehöre dazu. Mit
das ist allem. Ja total, ja, mit allem, ne? Das ist ja ein total krasser, richtig Gänsehaut. Ist ja ein Riesenshift. Und ich jetzt gerade mir vorstelle, boah, kommt wahrscheinlich als nächstes die Frage, ja, das macht irgendwie Sinn, ne? Weil du, wenn du dich nicht zugehörig fühlst, kreierst du ein Szenario oder erschaffst deine Realität in der Haltung, wie du deinem Partner begegnest, in der Haltung, wie du der Ex-Frau begegnest, wie du den Kindern begegnest, immer von ich bin eh außen vor. Das, ne, das heißt, diese Haltung fördert das ja. Wir sagen ja immer irgendwie, es geht nicht um das, was du tust, sondern um die Haltung, aus der heraus du es tust. Und
ja.
Das ist ja super schön, wie du es gerade gesagt hast. Das, was den großen Unterschied gemacht hat, ist, dass du irgendwann einfach, und da würde ich jetzt gleich gerne genau noch drauf eingehen, aber weil vermutlich ist es nicht so einfach, entschieden hast, das stimmt nicht, ich gehöre dazu, ich bin Teil der Familie. Aber von dem Ergebnis, und das macht mir, glaube ich, auch so Gänsehaut, ist das Ding so, oh, das ist so schön zu hören, weil das ist ja der wichtigste, der kommt, normalerweise kommt einem dieser Schritt ja nicht, weil du fühlst dich ja, normalerweise ist meine Vermutung, in der Situation hast du ja genügend Begründungen, die beweisen, dass du recht hast, ich gehöre nicht dazu, weil die waren ja eine Einheit. Das sind ja die biologischen Kinder von den beiden und die haben so viel Erfahrung und so viel gemeinsame Erlebnisse und eigentlich haben die ja immer noch die Verbindung und die Verantwortung bezogen auf die Kinder und ich komme extra. Deswegen, es gibt ja so viele Begründungen, die es so aussehen lassen, als hättest du recht und als gäbe es da auch nicht dran zu rütteln. Weißt du, was ich meine? Das ist so, dass die Fakten sprechen ja für dein Gefühl eigentlich.
Und
sag mal.
Ja, die Fakten haben für mein Gefühl gesprochen, aber ich habe auch immer wieder Beweise gesucht, also die mein Gefühl untermauern, aber gleichzeitig haben mich die Kinder aber auch immer rein und rangezogen. Also das war von Anfang an so, dass sie morgens zu mir ins Bett kam zum Kuscheln. Oh. Und auch wirklich, auch heute noch, obwohl sie schon so alt sind, ist der Kampf, wer auf dem Sofa den Platz neben mir kriegt, dass wir kuscheln können. Und ich finde es total schön. Da ist eine große Nähe, die ich im Grunde am Anfang unterbunden habe.
Ja. Yeah.
und mich jetzt der aber hingebe und sage, ich finde es total schön. Ja, mehr kommt hier. Ja. Lasst uns kuscheln. Ich gehöre dazu. Ich weiß, dass ich in eurem Leben einen Stellenwert habe.
Und das ist aber ja total krass, wenn du sagst, du hast es unterbunden. Das hast du ja vermutlich auch nicht bewusst gemacht. Nee, ich will jetzt nicht die Nähe, aber...
Ich habe es auch nicht körperlich gemacht. Das war immer so ein innerer Abstand, den ich aufrechterhalten habe. Weil, warum auch immer, ich mich nicht getraut habe oder vielleicht auch erstmal in meine Rolle nicht reingefunden habe. Wohingegen ich auch sagen muss, mit dem Thema Rolle bin ich gar nicht so sicher, ob es die braucht, eine bestimmte Rolle, sondern einfach eine Beziehung, eine Art.
Ja, nur wenn du aber denkst, ich gehöre nicht dazu, musst du ja rein logisch, um die Geschichte aufrechtzuerhalten, innerlich ein Szenario kreieren, in dem du nicht dazugehörst, was nicht funktionieren würde, wenn du dich ganz reingeben würdest.
Ja.
Und deswegen ist es so schön, dass du sagst, jetzt, ich habe irgendwann entschieden, ich gehöre aber dazu, weil dass die, also du hast die Haltung gewählt im Inneren, die vielleicht im Außen gar nichts verändert hat, weil die sind trotzdem zu dir kuscheln gekommen.
Genau.
Und doch war vermutlich die energetische und emotionale Verbindung eine andere. Und das merken die ja. Und du auch.
Genau.
Ne? Also das ist so kreativ, die Gänsehautschauer, weil du die Haltung geändert hast und gewählt hast, ich gehöre hierher, ich bin Teil davon, ich habe in Anführungsstrichen ein Recht, auch darauf hier zu sein, und ich habe das auch in Anführungsstrichen verdient, oder es darf sein, dass ihr mich liebt und wollt und Nähe sucht.
Ja.
Und jetzt die große, große Frage, how? Wie bist du von, ich gehöre nicht dazu, die glaube ich gar nicht, ich bin irgendwie drittes Rad am Wagen und ich so dahin gekommen, in diese Haltung zu finden, die, und das ist ja das Spannende, das können wir dann auch nochmal schauen, was die sozusagen alles ermöglicht oder verändert dann. Weil, wie bist du da hingekommen?
Also es war tatsächlich ein längerer innerer Prozess. Also es war ich habe mich viel mit mir, meinen Glaubenssätzen, Vorstellung, wie ich sein müsste, wie das Leben sein müsste. Damit habe ich mich wahnsinnig viel beschäftigt, um dann einfach, irgendwann war dieser Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme mir etwas, wenn ich mich dem und der Familie nicht hingebe, nicht meine Bedürfnisse äußere, meine Gefühle lebe. Es ist halt tatsächlich so, es ist nicht in zwei Sätzen zu formulieren, wie dieses How, ne? Es ist.
Ihr muss ja erstmal bewusst.
Es sind viele, viele Erkenntnisse über, wie funktionieren diese beiden Kinder? Wie funktioniert unsere Partnerschaft? Wie funktioniert das Zusammensein mit der Ex-Frau? Und dass diese Bausteine oder diese einzelnen Themen für mich aufzulösen, Erkenntnisse darüber zu haben, was die Ex-Frau möchte, wie ich mit den Kindern sein möchte, welche Qualität meine Partnerschaft haben soll, hat dann einfach dazu geführt, dass der einzige Weg war, mich wirklich in diese Familie zu begeben, und zwar ganz. Und sie auch jeden Einzelnen so zu nehmen, wie er ist.
Hm. Ja, das spielt dann halt damit rein, weil wenn du glaubst, nicht dazu zu gehören, oder an sich, wenn wir glauben, nicht dazuzugehören, dann wollen wir ja die anderen irgendwie anders haben, sodass die uns beweisen durch ihr Verhalten, dass wir doch dazugehören. Also wir wollen die dann auf jeden Fall ja anders haben, auch wenn wir das nicht bewusst haben. Aber es muss ja bei dir es muss sozusagen ja irgendwo in der Mitte einen Moment oder eine Phase gegeben haben, bevor du dich entschieden hast, ganz reinzugeben, in der dir bewusst geworden ist, dass du das nicht tust.
Also, dass du irgendwie Zurückhaltung lebst, dass du irgendwie glaubst, von denen was zu brauchen, um dazuzugehören. Das muss dir ja bewusst geworden sein, weil erst wenn dir bewusst ist, dass du dich rausziehst, dass du dich zurückhältst, dass du von denen verlangst, anders zu sein, damit du dich anders fühlst, kannst du ja neu wählen.
Mhm.
Erinnerst du dich da an einen Prozess?
Also es gab halt einfach, es sind ja sehr so eine Kette an Dingen, die passieren und die für mich nicht gut funktioniert haben. Die Auseinandersetzung mit meinem Partner, weil die Ex-Frau schon wieder angerufen hat und gesagt hat, das und das hätten wir falsch gemacht oder es müsste anders laufen mit den Kindern. Und wo ich dann gemerkt habe, so das wirkt sich auf unser Zusammensein negativ aus, weil wir dann diskutiert haben, weil wir gestritten haben. Und genau das war nicht die Qualität von Beziehungen, die ich leben wollte. Also musste ich was ändern. Und deshalb habe ich dann immer mehr mit meinem Partner darüber gesprochen, was wir ändern können, wie wir besser Dinge abstimmen können, wie wir dafür sorgen können, dass die Kinder auch mehr aus der Schusslinie kommen, sondern eher geschützt werden, in Ruhe gelassen werden, begleitet werden und nicht in die Konflikte involviert werden. Also es hat halt alles, es hat sich nicht gut angefühlt. Die gesamte Situation, alle Beziehungen waren irgendwie nicht so richtig gut. Es gab immer wieder Eskalationen und dann war es wieder ruhig, dann gab es die nächste Eskalation. Und inzwischen ist es ein richtig harmonisches Miteinander mit allen Beteiligten.
Wie bist du da hingekommen? Was hat sich verändert oder wie hat sich außer die innere Haltung, die du ja veränderst, also du musst ja auch dann aus der anderen Haltung den anders begegnet sein.
Genau, also es ist einerseits so, dass ich aus meiner Sicht viel klarer kommuniziere, was ich brauche, was ich nicht möchte. Und gleichzeitig aber nicht aus der Haltung, dass ich erwarte, dass der andere das jetzt für mich tut, sondern aus der Haltung, dass ich das für mich tue, dass ich das für mich brauche. Gleichzeitig akzeptiere ich aber auch die anderen mit ihren Bedürfnissen und Grenzen und versuche sie nicht dahin zu schieben, dass sie für mich die Beweisführung antreten müssen, dass ich es wert bin, sondern ich bin es sowieso wert und sie sind es auch wert, dass sie ihren eigenen Weg gehen dürfen und ich sie begleiten kann.
Was hat das für ein Einfluss ganz konkret auf die Partnerschaft gehabt? Weil das ist ja sozusagen, ihr seid ja sozusagen dann, du und dein Partner seid ja quasi Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen. Während ihr nicht zusammengebe, ist ja das Patchwork-Szenario sozusagen nicht. Genau, was hat sich da konkret verändert?
Dass wir zu einem richtig guten Team zusammengewachsen sind. Also, dass wir am Anfang viel gegeneinander gearbeitet haben. Also, da gab es viele Vorwürfe und Widerstände, gegen die wir gearbeitet haben. Und wir das Stück für Stück auflösen. Also, wir sind auch immer noch dabei.
Na, sowas. Ich dachte, du wärst jetzt schon fertig.
Ich fertig, ja.
Du müsstest doch aber mal langsam fertig sein, Sina.
Ja, Aber wir haben halt auch, also wir arbeiten zusammen, aber auch jeder für sich. Und das ist total toll geworden. Also dass wir zum Beispiel, wir lassen uns inzwischen beide coachen auch. Mm. Also wir entwickeln uns jeder für sich in die Richtung, in die er gehen möchte. Aber auch als Paar entwickeln wir uns. Und wachsen immer mehr zusammen. Das ist eine total schöne Entwicklung, wie wir heute miteinander sprechen und wie wir das vor 10 Jahren getan haben. Da liegen Welten dazwischen, wirklich. Also wir haben so viel über jeder über sich selbst gelernt und dass wir halt auch manchmal darüber lachen können. So, ah ja, jetzt kommt wieder die Mauer, super. Mhm. Jetzt kommt wieder das Wegrennen, okay. Mhm. Und wir wissen aber, das sind so unsere Muster und da ist so eine Leichtigkeit eingezogen und wir kommen viel, viel schneller ins Gespräch, wo wir ansonsten tagelang nicht miteinander gesprochen haben und uns zurückziehen konnten, ist das jetzt nicht mehr so.
Hm. Ja, krass. Was würdest du jemandem empfehlen, der in deiner Position ist sozusagen jetzt, oder nee, an der Position deines Partners ist? Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich habe Kinder und ich habe jetzt eine neue Partnerschaft, um es leichter zu haben?
Also für mich das Essentielle war, dass er mir von Anfang an die Tür weit aufgemacht hat. Also er hat nicht gesagt, das sind meine Kinder und du kannst hier, also du musst dich erstmal beweisen, dass du eine gute zweite Mutter sein kannst, sondern er hat gesagt, ich vertraue dir und ich weiß, dass du das richtig machst. Mhm. Und das war auch sofort den Kindern klar. Also er hat es auch energetisch, war das sofort klar, dass ich da in diese Familie rein darf. Und dass ich, er hat mich nicht kritisiert, wenn ich Fehler gemacht habe. Er hat mich selbst ausbaden lassen, so. Ich musste mich am Anfang extrem oft bei den Kindern entschuldigen, weil ich immer zu komische Erziehungssachen ausprobiert habe an ihm. Und die haben dann, also das war auch echt süß, so die sechsjährige Sophia, die mich dann in den Arm genommen hat, mir auf den Rücken geklopft hat und gesagt, das ist schon okay, Sina. Und das hat er, also er hat nie irgendwie vor den Kindern gesagt, was hast du denn hier für einen Mist gemacht, sondern er hat es immer sehr wohlwollend betrachtet, dass ich es versucht habe.
Ja, voll schön.
Ja.
Was würdest du dem oder der Ex-Partnerin empfehlen in so einer Situation? Also wenn dein Ex-Partner mit deinen Kindern oder wie auch immer, Ex-Partner, Ex-Partnerin eine neue Partnerschaft eingeht?
Ja, ein bisschen Zurückhaltung und die Konflikte, wenn man bereit ist dazu, die Konflikte mit dem Ex-Partner zu lösen, auch wenn man nicht mehr zusammen ist, vielleicht mal das Gespräch suchen. Und man muss nicht befreundet sein, aber ich hätte es ganz hilfreich gefunden, sie hätten ihre Themen vielleicht doch noch mal besprochen und sich ja versucht, das aufzulösen. Das wäre sicher hilfreich gewesen, auch für die Kinder, die eben oft dazwischen standen. Und das fand ich manchmal nicht so günstig.
Ja. Gilt aus meiner Sicht tatsächlich für alle Beziehungen, egal ob Kinder dabei sind oder nicht, egal ob ein neuer Partner dabei ist oder nicht, ist das, glaube ich, der schwierigste oder herausforderndste und gleichzeitig der heilsamste und friedvollste Weg, auch wenn man wählt, nicht mehr zusammen zu sein, zu gucken, wie können wir so im Sinne des Conscious Uncoupling, wie können wir ohne verbrannte Erde zu hinterlassen, einander in Frieden gehen lassen, ja, und nicht, dass wir jetzt entscheiden, uns zu trennen, bewirken lassen, dass wir alles, was wir gemeinsam was Schönes miteinander hatten, zu entwerten, sondern wirklich da in, ja, Frieden. Ja, und das ist natürlich, wenn Kinder dabei sind, nochmal wichtiger. Und wenn da noch ein neuer Partner, Partnerin dabei ist, nochmal, das erhöht natürlich die Notwendigkeit, kann ich total sehen. Ja, kann ich total sehen. Was würdest du sagen, was hat für, ja, sag mal?
Ja, also ich kann natürlich auch in einem gewissen Rahmen verstehen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt getrennt und wir wollen ja eigentlich auch nichts mehr miteinander zu tun haben, aber über die Kinder sind wir noch verbunden. Und vielleicht ist es dann auch die größte Motivation, die Probleme doch nochmal anzusprechen und ja, im besten Fall zu lösen oder zumindest auch diesen guten Zeiten einen Wert zu geben.
Ja, ja. Ja, total. Königsdisziplin, aber auf jeden Fall sinnvolle Investition.
Ja, absolut.
Was hat die Ausbildung oder die Into-Being-Philosophie für dich für einen Unterschied gemacht in deinem Weg, in diesem deinen Weg mit deinem Partner und der Patchwork-Situation?
Also die Into-Being-Philosophie hat einen Unterschied in meinem kompletten Leben gemacht. Also die Art, über das Leben und über das Menschsein zu denken, ist unglaublich bereichernd. Also es ist in Bezug auf die Partnerschaft hat es halt verändert, eben, dass ich die Verantwortung für mich übernommen habe und dadurch, und es ist eben nicht nur die Partnerschaft, sondern es bezieht ja alle Bereiche des Lebens ein, dass ich nicht mehr denke, dass andere schuld sind, wenn ich nicht zufrieden bin, wenn ich verletzt bin, wenn ich mich nicht gut fühle, sondern dass ich inzwischen immer schaue, was hat es mit mir zu tun? Warum fühle ich mich getriggert? Warum fühle ich mich gerade wieder nicht dazugehörig? Warum ärgert mich das, wenn eins der Mädchen dieses und jenes sagt? Also es sind immer, ich gucke inzwischen eben auf meiner Straßenseite, was das mit mir zu tun hat. Und das hat alle meine Beziehungen komplett verändert. Also auch meine Freundschaften insofern, dass es nicht mehr diese Überschneidung zwischen dem anderen und mir gibt, sondern dass es den anderen gibt und mich. Und dieses, der sagt und dann mache ich das, oder mein Partner, meine Freundin sagt einen Satz, ich fühle mich getriggert und sofort entsteht ein Streit. Das ist nicht mehr so, sondern ich heiße so, okay, das triggert mich gerade. Warum eigentlich? Und ich reagiere nicht sofort, sondern ich lasse es erstmal für mich arbeiten, in mir arbeiten. Und schau dann, was tatsächlich, also gibt's da jetzt irgendwas, was ich mit demjenigen besprechen muss, oder hat's tatsächlich ausschließlich mit mir zu tun?
Ja.
Also dieses zwischen, da passiert was im Außen und ich reagiere sofort. Das passiert auch noch, klar,
ja,
aber es passiert nicht mehr so oft.
Ja, es ist
ist total schön, wie du das beschreibst, die Möglichkeit zu erkennen, wo hört die Geschichte des anderen auf und deren vielleicht Vorwürfe, Bewertungen, Gefühle, alles, weil es ist ja, vielleicht sagen die ja tatsächlich irgendwas im Angriffsmodus, kann ja sein, aber der Trigger, egal ob das ein Angriff ist oder gar nicht beabsichtigt, ist ja in uns schon vorhanden gewesen, bevor irgendetwas von denen gekommen ist. Und das ist total schön, wie du das beschreibst, dass du dann einfach erstmal in dir forschst, auf deiner Straßenseite mit dem, was in dir bezogen auf das, was kommt, was, ich sag mal, das Leben in Form von Partner, Freund, Kind so, sozusagen dir präsentiert, was die innere Reaktion darauf ist. Und Reaktion, habe ich gerade nochmal gedacht, ist als Wort auch so unglaublich passend, weil es ist ja eine Reaktion. Also es ist die Wiederholung von der Aktion, die wir in der Kindheit gelernt haben. Das heißt, die Reaktion in unserem Inneren ist die automatisierte Antwort, die wir aus der Vergangenheit mit in diesen aktuellen Moment bleiben, das heißt, bringen. Das heißt, es ist im Grunde nie sinnvoll, dieser alten Reaktion, die in unserem Inneren passiert, einfach zu folgen, weil es nicht zum aktuellen Moment gehört. Aber das ist ja das, was die meisten von uns nicht mitkriegen, sondern wir glauben, es ist eine Reaktion auf den tatsächlichen Moment und verhaken uns dann sofort in der Interaktion, im Ausagieren mit der Person, der wir zuschreiben, dass die etwas mit dem, was in unserem Inneren passiert, gerade zu tun hat. Nur das stimmt halt gar nicht. Und deswegen ist es total schön, was du beschreibst, dass du dem im Inneren erstmal Raum gibst. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich eine der wertvollsten Fähigkeiten, die man lernen kann, den Raum dafür zu öffnen, das durch ein durchfließen zu lassen und dann eben nicht das ausagieren zu müssen, so wie wir das als fünfjähriges Kind vielleicht getan hätten, heute verkleidet im erwachsenen Körper mit erwachsenen Worten, aber im Grunde das Gleiche zu tun, sondern das damit sein zu lassen, das zu sondieren, für mich da sein zu können, das halten zu können, liebevoll dem begegnen zu können und dann aber erwachsen wählen zu können. Und wie will ich damit jetzt sein, wie du gerade beschrieben hast? Ja. Dann kann ich wählen, gibt es noch irgendetwas, was ich jetzt tatsächlich sagen will? Wie kann ich mich positionieren? Hat das irgendetwas mit dieser Reaktion zu tun oder wähle ich was ganz anderes zu sagen oder zu tun, als das, was in meinem Inneren die alte Wahrheit gerade ist? Und das, da entsteht ja so ganz viel Raum zwischen dem, was die Welt dir in dem Moment gerade anbietet, zum Beispiel in Form von einer Person, die zu dir irgendetwas sagt, oder einem Parkplatz, der dir weggenommen wird, oder einem, keine Ahnung, schlecht gelaunten Frau oder Supermarktkasse, na egal, und dem, wie du wählst, mit der Welt da draußen zu interagieren, wie du wählst, das, was da draußen passiert, da draußen im Sinne von außerhalb von deinem Körper, zu erleben und zu erkennen, dass das, was im Inneren passiert, nicht automatisch was damit zu tun hat.
Ja, und solche, gerade solche Dinge, die du jetzt als Beispiele genannt hast, haben mich früher auch lange beschäftigt. Also ich bin dann rausgegangen und dachte, ja, was ist mit mir falsch, weil die Kassiererin so unfreundlich war oder warum hat der mich jetzt irgendwie angefahren oder, ne, und das hat mich so lange beschäftigt. Heute tut's das nicht mehr. Ich denke, okay, es tut mir leid, dass die Kassiererin einen schlechten Tag hat und ich kann dem mit Mitgefühl begegnen. So geht's auch mir mit meinen Töchtern, dass sie eben, wenn sie einen schlechten Tag haben und motzig sind, dass ich sie trotzdem fragen kann, ob sie was von mir brauchen oder dass ich sie in den Arm nehmen kann. Weil ich, also wenn sie es möchten, nicht einfach, ja, du hast einen schlechten Tag, komm, ich drück dich, weil du auch nicht.
Gibt es tatsächlich auch, aber
so, sag mir, was du brauchst, auch wenn du mich gerade anmutzt, kann ich damit umgehen und ich kann das halten. Und zwar war vorher nicht so, weil ich hab's dann auf mich bezogen und konnte damit, war da schon im Kampf mit mir selbst und konnte gar nicht so richtig die sehen und mit ihnen umgehen, weil ich so mit mir beschäftigt war.
Ja. Ja. Ja, und das ist halt so krass. Also was du halt für ein Riesengeschenk für die beiden bist. Und ich habe auch eben gerade ganz berührt von dem, dass du gesagt hast, meine Töchter, das ist ja auch total schön, dass du so von denen sprichst. Und dass du denen so begegnen kannst, weil ich finde, das ist mit das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, dass wir uns nicht verwickeln in deren Emotionalität. Wir haben gerade auch, ja, Tilda wird jetzt Montag 13. Mhm. Bei Tilda, da merke ich manchmal richtig, wie das bei ihr so krass schwankend ist von den, also ich glaube, das liegt so ein bisschen auch in ihrer Natur, aber jetzt so mit diesen ganzen hormonellen Veränderungen, das ist, merke ich richtig so, und dann ist sie halt manchmal super frustriert und haut dann um sich und dann ist es wieder alles so krass toll und ist sie so inspiriert und so, und das halten zu können, ohne das persönlich zu nehmen. Ich will nicht behaupten, dass ich das in jedem Moment meistere, aber eben doch oft das einfach nicht reagieren zu müssen, wenn sie, ich sag mal, eigentlich so verhält, dass ich denke, sag mal, hackt's eigentlich doch so, mit mir zu sprechen, ich habe alles mit zu tun, aber da eben nicht reinzusteppen, sondern zu merken, oh ja, krass, das ist, ich muss das in mir gerade halten, dass sie das darf und nicht reinzuspringen, ist das größte Geschenk. Und ich merke, würde mich interessieren, ich merke, dass manchmal mein Verstand wieder reinfunkt und mir weiß machen will, na, da müsstest du jetzt aber schon mal was sagen, weil das ist ja auch unangemessenes Verhalten.
Ja, absolut.
Absolut. Was sind denn deine Gedanken dazu, so von Mutter zu Mutter?
Ja, dass ich auch denke, so, ja, also warum muss sie jetzt jeden Tag 2 Stunden im Bad sein und keiner kommt da mehr rein? Das ist so, boah, da denke ich mir so, unangemessenes Verhalten. Da muss ich was sagen. Und ich auch da bin ich dann in mich gegangen und dachte mir so, okay, wenn sie jetzt 2 Stunden im Bad verbringen möchte, ist das ja ihr Ding. Aber ich würde halt gerne vorher gefragt werden, ob ich mal vorher duschen kann, weil ich kann dann wirklich erst nach den 2 Stunden ins Bad, oder dass sie auch mal fragt, ob, wenn sie so eine lange Session vorhat, dass sie vielleicht mal fragt, ob vorher noch jemand ins Bad muss.
Ja.
Ansonsten ist es doch egal.
Ja. Also das ist so krass, wie er manchmal so diese moralischen Vorstellungen, absolut, das macht man nicht bewusst, wenn man das mal, eigentlich ist es auch okay.
Aber das habe ich auch als erstes, war das auch, also es war mein erster Impuls, und einmal habe ich dann auch gesagt, so, ja, das geht gar nicht, und 2 Stunden im Bad. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, aber warum? Wenn sie gerne 2 Stunden im Bad verbringen möchte, bitte.
Ja.
Ist doch okay.
Ja, voll gut. Aber finde ich auch tatsächlich herausfordernd, dass, wie ich das tatsächlich versuche zu handhaben, wenn mit den Kids irgendwas ist, dann versuche ich sozusagen in dem Moment selber, wenn da Gefühle hochkochen oder Vorwürfe sind oder so von den Kids, also insbesondere eigentlich Tilda, dann das zu halten und bestmöglich nicht einzusteigen. Mhm. Und dann aber gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Gefühle alle wieder verflogen sind, alles fein ist, behalten, was ich nicht für funktional halte oder wie ich auch, was auch für mich wichtig ist, um vielleicht bestimmte Dinge nochmal richtig zu stellen. Du hast das und das gesagt und mir daraus einen Vorwurf gemacht, und das stimmt halt nicht. Ich habe was anderes vorher kommuniziert und das hast du falsch verstanden. Also sozusagen nochmal in der emotional neutralen Situation das aufzugreifen, was gegebenenfalls vielleicht faktisch noch zu klären ist, aber versuche das dann bestmöglich rauszuhalten aus der emotionalen Situation, weil ich vom Menschsein an sich weiß, aber insbesondere, ich glaube, in dem Alter, das noch viel schwerer ist. Ich meine, welche erwachsene Person kann sich emotional so regulieren? Die meisten können das nicht, aber in dem Alter schon mal gar nicht. In der Situation, wo du emotional angefasst bist, dann auch noch klar zu denken und das sozusagen zu abstrahieren. Das können wir ja alle, also fällt uns ja allen schwer, wenn wir gerade denken, du bist schuld und deswegen geht's mir scheiße. Dann wollen wir ja nicht hören, stimmt nicht.
Ja. Also das große Thema bei Kindern, Teenagern ist ja auch das Thema Ordnung. Und ich weiß auch, dass du mal gesagt hast, da ging es um das Zimmer von Luke, glaube ich. Da hast du auch gesagt, na ja, aber er lebt die Ordnung, die er leben möchte. Und das finde ich halt auch so war für mich auch so ein Aha-Moment, dass ich gesagt habe, was will man eigentlich den Kindern dann beibringen, wenn man sie jetzt immer triezt, ihr Zimmer aufzuräumen, obwohl sie vielleicht gerade super dringend die Freundin treffen müssen. Ja, also warum ist es dann in dem Augenblick so essentiell? Und was ist meine Angst dahinter, wenn sie keine Ordnung lernen? Und ich weiß zum Beispiel, dass ich auch super unordentlich war als Kind. Und meine Eltern immer sagen, um Gottes Willen, wenn du mal eine eigene Wohnung hast, wie wird's da aussehen? Schrecklich. Und das war nie der Fall. Ich hatte nie eine unordentliche Wohnung. Also, wo kommt diese Angst her? Was?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das nicht wirklich, ich glaube, das ist verkapselt. Ich glaube, dass es bei den meisten nicht die Angst ist, du wirst niemals Ordnung lernen oder du wirst niemals lernen, dich mit Bildschirmzeit selbst zu regulieren oder du wirst niemals lernen, nicht den ganzen Tag Schokolade zu essen, wenn du es alleine entscheiden könntest. Ich glaube, wenn wir nur einen Hauch zur Seite treten, überlegen, würdest du sagen, dass du mit 20 immer noch nicht dir die Hände wäschst nach dem Toilettengang? Nee, wahrscheinlich mit 20 wird es wahrscheinlich geklärt. So oder so wird es sich wahrscheinlich geklärt haben. Also die wenigsten Menschen, sage ich mal, verwahrlosen so, egal aus welchem Elternhaus, vermute ich mal, dass das tatsächlich passiert. Ich glaube, dass dahinter viel mehr steckt. Was könnten Freunde, Bekannte, Eltern von Freunden und Bekannten, meine Freunde und Bekannte darüber denken, wie ich bin als Mutter, wenn ich es nicht hinkriege, dass mein Kind aufräumt, sich die Hände wäscht, ordentlich anzieht, gut riecht, nicht den ganzen Tag vor Bildschirm, sich gesund ernährt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das viel größere Problem. Ich glaube, darauf läuft sozusagen alles zurück, dass wir Angst haben, naja, wenn die jetzt aber bei ihrer Freundin ist oder wenn die ihre Freundin zu Besuch kommt und dann ist das Zimmer so unordentlich und dann geht die Freundin zurück und sagt deren Eltern das. Was denken die denn dann über mich? Dass ich das nicht hingekriegt habe, dass meine Tochter ein aufgeräumtes Zimmer hat, zum Beispiel. Ich glaube, das ist die Essenz, das eigentliche Problem. Und dieses, oh Gott, wie wird das dann bei dir mal aussehen, wenn du irgendwie eine eigene Wohnung hast? Ich glaube, das ist sozusagen das, was wir als erstes, als Argument, also das, was unser Verstand ausspuckt. Das ist ganz interessant. Wir haben in der Trainerausbildung auch gerade eine Diskussion über genau die gleichen Themen irgendwie. Wie können wir das denn machen, wenn wir irgendwie von diesen moralischen Standards loslassen? Man muss ein aufgeräumtes Zimmer haben oder man muss sich die Hände gewaschen haben oder man muss was auch immer. Woran können wir dann überhaupt noch uns festhalten, bezogen auf die Kommunikation oder die Steuerung des Miteinanders, wenn es nicht, man macht es aber so ist?
Das ist auch mein Gedanke ganz oft, dass ich mich frage, woran orientiere ich mich jetzt eigentlich noch? Wenn eigentlich viele Dinge gar nicht so wichtig sind oder irgendwelche selbst anerlernten moralischen Standards sind, die ja vielleicht für das Kind auch irgendwie eine Stütze sind, aber ist es tatsächlich hilfreich für ihr Leben? Keine
Ich
Ahnung.
glaube tatsächlich, also meine, hier kommt meine Theorie. Meine Theorie ist, dass je mehr wir moralische Standards ansetzen in Bezug auf, nennen wir es mal, Erziehung unserer Kinder, desto stärker verhindern wir, dass die wählen, Hände zu waschen, weil sie gerne saubere Hände hätten. Sondern sie können dann nur noch Hände waschen oder verweigern, Hände zu waschen in Reaktion auf uns. Oder Hausaufgaben machen oder Hausaufgaben verweigern in Reaktion auf uns. Zimmer aufräumen oder Zimmer unordentlich lassen in Reaktion auf uns. Es geht gar nicht mehr, möchte ich eigentlich ein ordentliches Zimmer haben oder nicht? Möchte ich mir das schön machen? Möchte ich gute Noten haben? Möchte ich saubere Hände haben beim Essen? Sondern es ist immer, also wir
manipulieren deren Perspektive auf ihr Leben, wie sie das für sich haben wollen, hinzu, dass es nur noch darum geht, in Relation zu unseren moralischen Standards zu reagieren, was meistens, und das ist halt das Absurde, eine Gegenbewegung ist zu dem, was wir wollen. Also die müssen, in Anführungsstrichen müssen, also wir zwingen sie dazu, Widerstand zu leisten gegen den Standard, weil wir behaupten, es gibt ein richtig und ein falsch und du machst es richtig, du machst es falsch, ich weiß, wie es richtig ist, deswegen musst du das jetzt machen. Und dagegen lehnen die sich dann auf, weil die nicht die Idioten, die Deppen, die nicht in diesen moralischen Korsett reingezwungen werden, weil es total unnatürlich für uns im Menschsein ist. Es ist total super, dass sie sich dagegen auflehnen. Und glaube, dass je weniger wir davon ansetzen, desto weniger, Achtung, jetzt kommt hier mal eine Riesentheorie, desto weniger Pubertät gibt's. Desto weniger gibt es sozusagen festgelegte Regeln von den Eltern, die im Grunde aus dem luftleeren Raum oder eben von den moralischen Ansprüchen kommen. Sowas wie, man darf nicht 2 Stunden im Badezimmer sein, man muss sich die Hände waschen, man muss ein ordentliches Zimmer haben, man muss seine Hausaufgaben machen. Weil die sich, oder man muss, keine Ahnung, um 10 zu Hause sein, man darf keinen Alkohol trinken, man darf nicht rauchen, es gibt diese ganzen Geschichten, ne, darf man alles nicht. Dagegen müssen, das müssen die sozusagen sprengen. Gegen dieses Korsett. Und davon müssten sie sich so doll freistrampeln, dass Pubertät, sag ich mal, passiert. Aber je weniger moralisches Korsett es gibt, desto weniger Notwendigkeit gibt es sozusagen, sich freistrampeln zu müssen, weil sowieso die Freiheit da ist. Meine Theorie.
Okay, also ich muss tatsächlich, das muss ich tatsächlich erstmal sacken lassen, weil ich mir denke, dass Pubertät ja auch die Abgrenzung von den Eltern ist und diese Gegenwehr gegen das, was die Eltern vorgeben.
Genau das quasi. Ist es.
Ja, aber wenn sie nichts vorgeben, heißt es, dass man die Pubertät aushebelt oder werden Kinder immer auch einen Weg finden, sich von den Eltern abzugrenzen und von dem, was die darstellen, weil das der Abnabelungsprozess ja auch in der Pubertät ist. Ist es nur die
Abgrenzung? Die Frage ist, wann muss ich mich von etwas überhaupt abgrenzen? Ich muss mich von etwas abgrenzen, wenn ich eine Grenze schaffen will oder Distanz schaffen will zu etwas, von dem ich sozusagen mich, was ich glaube, was nicht zu mir gehört, wenn ich da nicht zustimme, wenn mir etwas nicht gefällt, und dann muss ich sozusagen Distanz schaffen. Wenn aber eine Erlaubnis da ist, du darfst Schule weitermachen, du darfst Schule aufhören, wir unterstützen dich und begleiten dich in dem Prozess. Du darfst Alkohol trinken, du darfst es sein lassen. Du darfst rauchen, du darfst es sein lassen. Du darfst kiffen, du darfst es sein lassen. Du darfst teure Sachen anziehen, du darfst kaputte Hosen anziehen. Du darfst dein Zimmer aufräumen, du darfst es, aber nicht im Sinne von, mach doch, was du willst, sondern im Sinne von, wir erlauben dir, deinen Weg zu gehen und unterstützen dich in dem Prozess. Wovon müssen die sich dann abgrenzen? Und ich merke, dass es vor allen Dingen sowas, wie nennen wir es mal Abgrenzungs- oder halt so, ich sage, nenn es mal Freistrampelungsdiskussionen gibt in den Bereichen, in denen meine Standards verkapselt sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel, mit Luke hatten wir Diskussionen über, darf man bei so einem Ballerspiel Geld investieren in Skins kaufen, in irgendwelche, also Geld reingeben oder bezahlen für so ein Computerspiel, um Figuren zu bekommen, die anders aussehen, sagen wir mal. Das war für mich ein Stretch, und ich dachte, hängt der wieso so viel von dem Ding da rum, und dann irgendwie dann noch sein Taschengeld, was wir ihm geben, hatte ich auf jeden Fall eine fette Moral, das ist viele Jahre her, aber eine fette moralische Meinung drüber, um dann irgendwann festzustellen, das ist ja scheißegal, ob der sich jetzt Süßigkeiten davon kauft oder ob er irgendwie spart für, keine Ahnung, ein T-Shirt, was er unbedingt haben will, oder das irgendwie in das Ding da rein investiert. Es ist ja eh Taschengeld. Taschengeld ist dazu da, damit er lernt, mit Geld umzugehen und zu gucken, wie will er mit seinem Geld sein, und auch festzustellen, okay, ein Computerspiel ist nicht das, was ich moralisch denke, nämlich er trifft sich mit seinen Freunden. Das ist eine andere Welt, als in der ich folge. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen.
und dann davon loszulassen. Du kannst dein ganzes Geld da reingeben. Oder eine Sache, die wir mit Luke auch hatten ganz lange, war ultra teure Turnschuhe. Keine Ahnung, 250 Euro oder sowas. Und dann zu sagen, habe ich da sehr moralisch dagegen gewettert, wo wir dann in Konflikte geraten sind. Und dann habe ich irgendwann entschieden, weißt du was, wenn du gerne teure Turnschuhe haben möchtest, dann finde ich das total okay. Und wir zahlen 100 Euro dazu. Ja. Wenn du mehr haben willst, das ist aber eben nicht. Also wir zahlen 100 Euro, wenn du deine scheiß teuren Turnschuhe haben willst, dann wäre ich trotzdem noch involviert, sondern einfach, ich kann das verstehen und ich kann das auch verstehen, dass es inspirierend ist und irgendwie auch so ein krasses Ding. Ich möchte das nicht finanzieren. Wir zahlen dir aber gerne 100 Euro für deine Schuhe und wenn du die anderen haben willst, dann musst du halt sparen oder jobben oder was auch immer, um die dann dir zu kaufen. Das heißt, wenn ich diese ganzen Regeln und eben Standards, die ich noch so mit mir rumtrage, wenn die wegfallen, und bei uns ist es, glaube ich, in vielen Bereichen ist das, da darf alles sein. Ich würde sagen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen, in denen, wo nicht alles sein darf, geraten wir aneinander. Dann braucht es, scheint mir, also Luke ist jetzt 17, braucht es diese Abgrenzung irgendwie nicht. Also wir haben, also unterschiedlich mit Luke deutlich, also kaum Konflikte für irgendetwas. Mit Tilda immer mal mehr, aber da kann ich halt einfach sehen, weil ihre emotionalen Wellen ordentlich schwanken. Aber auch da, wir haben so eine gefestigte, stabile, liebevolle Beziehung, dass wir das halt immer wieder aufräumen können, ganz easy. Mhm. Und uns jeden Tag sagen, dass wir uns einander lieben und kuscheln und so weiter. Das ist irgendwie deswegen auch da, auch wenn ich sehen kann, dass sie in dem hormonellen, emotionalen Zustand der Pubertät ist, hat das keinen, also oder einen sehr geringen Einfluss nur auf, sie muss sich abgrenzen. Ja, sie will jetzt mehr Bildschirmzeit, weil wir gibt's bei ihr aktuell noch. Ab Montag gibt's keine Bildschirmzeit mehr, da geben wir auch den moralischen Standard auf.
Ja.
Das ist meine Theorie. Ich glaube tatsächlich, die Abgrenzung muss nur dann sein, wenn wir uns so verhalten, dass abgegrenzt werden muss. Weil ehrlich gesagt, ich als Tochter von meiner Mutter, mein Vater lebt ja nicht mehr, muss sagen, dass jegliche Distanz, die ich jemals schaffen wollte, daraus entstanden ist, dass ich nicht so sein durfte, wie ich sein wollte oder wie ich war. Deswegen musste ich mich abgrenzen, weil ich in ihrem Raum oder in der Nähe oder so nicht alles leben konnte, was ich bin.
Ja, und findet man nicht auch seinen Weg in Relation zu anderen? Also, wenn du sagst jetzt, die Standards brauchst nicht und also zum Beispiel auch, wir hatten das Thema teures Handy. Also die Kleine wollte unbedingt ein iPhone und auch da haben wir dann gesagt, okay, du bezahlst es halt selbst. Wenn du das teure iPhone haben möchtest, bekommst du auch zum Geburtstag Geld und kannst darauf sparen und so. Mhm. Und ohne zu bewerten, braucht jetzt eine 13-Jährige, sie ist gerade 14 geworden, braucht die so ein teures Telefon. Wenn sie es haben möchte, wenn sie darauf spart, sie wäre auch gerne arbeiten gegangen. Also sie ist da,
geht ja noch nicht,
ist da eigentlich, das ist ziemlich cool, dass man mit ihnen auch so darüber sprechen kann, wie kommen wir dahin, dass es für uns funktioniert und dass es für dich funktioniert. Und zum Thema aber mit dem Abgrenzen und dem nicht, es gibt keine Pubertät, aber wie erfindet sich so ein junger Mensch? Er erfindet sich doch auch in Relation zu anderen, eben auch zu den Eltern. Und irgendwie ist es ja auch als Abnabelungsprozess gesehen oder vorgesehen. Und irgendwie müssen die sich ja auch mit dir auseinandersetzen. Ob das jetzt deine moralischen Vorstellungen sind, ob es das Nicht-Vorhandensein von moralischen Vorstellungen ist. Es kann ja auch genauso sein, dass sie sagen, ja, aber die gab es gar keine Grenzen. Es kann, ist auch eine Abgrenzung zu sagen, dass es keine Grenzen gibt.
Nicht, es gibt ja Grenzen. Ja, genau.
Ja, das ist also, ja nicht, also Grenzen oder es gibt von, keine.
Genau, also dass ich jetzt, also ich sage dann ja natürlich schon sowas wie, oder wenn mir irgendwas wichtig ist, also keine Ahnung, du kannst gerne heute Abend bei der Party bleiben, länger, wenn du willst, aber ich gehe um 22 Uhr ins Bett, dann musst du halt einen anderen Weg finden, nach Hause zu kommen. Also sozusagen, dass ich trotzdem...
Ist eine Grenze, ist deine Grenze.
Genau.
Aber sie können halt, und die Abgrenzung zu dir kann schon wieder stattfinden, indem sie sagen, ich finde es jetzt scheiße, dass sie mich nicht um 23 Uhr abholt.
Ja,
ne? Genau. Also das ist dann halt auch einfach, ja, die moralischen Grundsätze sind nicht da, aber eine Art Form von Abgrenzung kann dann trotzdem stattfinden.
Ja, ja, die Frage ist nur, muss das sozusagen über einen Konflikt stattfinden? Oder, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das meiste, was... Meine Vermutung ist, das, was die meisten Menschen mit Pubertät beschreiben, ist, sind die Konflikte, die entstehen aufgrund von dem zu engen Korsett der Eltern, aus dem die Kinder sich freistrampeln müssen.
Du meinst halt die Konflikte und ich, weil du gesagt hast, dann findet keine Pubertät statt und ich habe es auch gleichgesetzt mit dem, dann findet halt auch dieser Prozess nicht statt, aber das meinst du gar nicht, sondern du meinst, die Konflikte entstehen nicht.
Genau, also das ist mein, zumindest bisher meine Beobachtung, dass das, was so landläufig, wie das erlebt wird von Eltern mit Kindern, dass das bei uns sehr wenig stattfindet und dass die Abgrenzung oder sich selbst zu positionieren lernt man natürlich durch, kannst du durch beides lernen, durch das gefällt mir auch oder durch so wie die das machen, gefällt mir das nicht. Aber wenn beides sein darf, und das ist meistens, glaube ich, nicht der Fall. Dann gibt es keine Konflikte. Ja, so finde ich das gut, wie meine Eltern das machen, so will ich das auch machen. So finde ich das doof, wie meine Eltern das machen, aber es ist auch für sie okay, wenn ich das anders wähle. Dann kann der, weißt du, dann kann der Entwicklungsprozess vonstatten gehen, ohne dass es Kampf geben muss.
Ja, also ja, da genau, da bin ich auch dabei und das ist auch tatsächlich der Prozess oder der Punkt, zu dem wir uns immer mehr bewegen. Also, dass die pubertären Konflikte und Kämpfe mit unserer jüngeren Tochter wirklich weniger geworden sind, seit wir anders mit ihr reden oder ihr auch andere Möglichkeiten bieten, also Wahlmöglichkeiten.
Ja.
Genau.
Ja.
Dieses nicht. Ja. Ah, wir finden es blöd, dass du das teure Handy, das gibt's nicht, sondern welchen Weg gibt's? Wir möchten es nicht bezahlen. Du willst es haben, wie kommen wir dahin?
Ja, genau. Und das glaube ich, ich glaube, das ist echt ein toller Weg für die Kinder. Und das ist, glaube ich, trotzdem herausfordernd. Also so mit den teuren Handys, teure Schuhe, teure, keine Ahnung, Markenklamotten oder irgendwie sowas. Ich finde das auch immer ein Balanceakt zwischen, ich bin irgendwie gerne großzügig und bestimmte Dinge will ich auch nicht. Und da für mich, und das hat wieder mit denen gar nichts zu tun, sondern wo ist für mich eine gesunde Grenze, die für mich sich stimmig anfühlt, die muss man ja noch nicht mal begründen, sondern einfach, das ist das, was sich für mich stimmig anfühlt. Aber das finde ich tatsächlich auch eine Herausforderung. Aber, und das ist vielleicht auch jetzt einfach abschließend noch das, was ich, meine Perspektive auf das Elternsein mit Kindern ist, wann auch immer wir in den Konflikt geraten mit unseren Kindern, das als Alarmsignal zu nutzen, um rauszufinden, was habe ich hier gerade gesteuert, welche Standards setze ich an, welche Erwartungen habe ich, welche... Ja. Perspektive gebe ich rein, wo will ich kontrollieren oder dominieren oder dass die funktionieren oder so und deswegen habe ich jetzt einen Konflikt anstelle von, wenn er oder sie nur mehr so und so wäre, dann hätte ich das Problem ja nicht. Also das, das ist, da kommen wir wieder zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, das Größte, was passiert ist, die Perspektive auf der eigenen Straßenseite zu lassen, weil das ist zwar unangenehm in Teilen, weil wir dann ja wieder die Verantwortung alleine tragen und doch total blöd. Und doch öffnet sich halt ein Raum, ein Spielfeld, was so groß und weit ist, was eben einfach ganz viele andere Möglichkeiten bietet,
auch für eben das menschliche Miteinander. Und das sagtest du auch, dass alle deine Beziehungen sich verändert haben. Ja. Und zwar auf eine Art und Weise, wie wir das ja meistens gar nicht uns vorstellen können, bevor wir uns mit dieser Sichtweise auseinandergesetzt haben.
Das stimmt. Ja. Also ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, dass es so sein kann, wie es jetzt ist. Und ich bin sehr glücklich damit.
So schön. Ja, es ist super schwer zu erklären. Ich versuche das ja immer so in unseren, deswegen diese Podcast-Folge, vielen Dank, oder auch sowas wie Posts oder so zu beschreiben. Aber wenn man dann sagt, naja, es reicht, wenn du dich weiterentwickelst, das kann man, man kann es halt nicht verstehen, wenn man nicht erlebt.
Ja, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Und ich hätte mir aber auch wirklich nicht vorstellen können, dass es, wie viel das in den anderen lostritt. Also wie die sich auch auf ihren eigenen Weg begeben. Ich weiß wirklich noch, am Anfang der Ausbildung habe ich dann auch solche Sätze gehört wie, da brauchst du dich nicht wundern, wenn du jetzt mit so einer Einstellung rumgehst, dass du einige Freundschaften verlieren wirst. Und stattdessen sind meine Freunde jetzt in, also nicht alle, aber einige in Coachings und entwickeln sich weiter und probieren neue Sachen aus. Und also das ist auch, es ist ein toller Weg. Und sich da zu sperren, ist schade, weil dieser Weg so viel mehr Möglichkeiten eröffnet und so viele Möglichkeiten, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Das ist manchmal auch echt ätzend und anstrengend. Also es ist jetzt auch nicht eitel Sonnenschein den ganzen Tag, aber es lohnt sich.
Ja, voll schön. Vielleicht abschließend, was würdest du, abgesehen von dem, was du gerade schon gesagt hast, jemandem sagen, der, weiß ich nicht, Ausbildung oder auch wir planen jetzt ganz viele coole neue Kurse und Formate zu unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel Elternsein, Partnerschaft, Selbstbewusstsein, klassische emotionale Verstrickungen, wie man sich daraus lösen kann, Kommunikation und so. Was würdest du jemandem sagen, der überlegt, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Diese Methode oder diese Philosophie ist es ja eher.
Also wenn jemand überlegt, dann wird er vielleicht schon festgestellt haben, dass sein Leben nicht in allen Bereichen oder vielleicht in vielen oder allen Bereichen nicht das ist, was er sich eigentlich wünscht. Und ich würde demjenigen sagen, gib dich auf den Weg, probier es aus. Du wirst so viel über dich, andere Menschen, das Leben, das Menschsein lernen. Es wird herausfordernd, es wird wunderschön, es wird tränenreich, aber auch voller Leichtigkeit und Schönheit.
Superschön.
Dein Horizont wird weiter.
Ja, definitiv. Du machst ja jetzt Coaching und Reiki und Besprechen.
Richtig.
Wie kann man dich buchen?
Also mich kann man über meine Website
Hast du ein Instagram, der einfacher
ist? Ich habe ein Instagram, Sina Tietke _Core, Core.
Das ist einfacher.
Und ich habe aber auch eine Website, über die könnte man direkt ein Impulsgespräch kostenlos und unverbindlich buchen, um mich kennenzulernen, meine Arbeit kennenzulernen und auch zu sehen, was andere Klienten über mich sagen.
Ja, voll schön. Das können wir ja, vielleicht kannst du uns das schicken, das können wir alles in den Shownotes verlinken. Weil dann können die Scharen zu dir kommen. Das heißt, du arbeitest nicht nur ich sag mal mental, emotional auf der Bewusstseinsebene, sondern auch körperlich. Ist das richtig?
Genau, also energetisch. Ich arbeite energetisch und das geht sowohl vor Ort wie auch alles über Online- und Fernheilung. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, auch gerade mit einer Klientin, die lange Rückenschmerzen über mehrere Jahre hatte und die dann Coaching und Fernheilung bei mir gebucht hat. Und sie ist tatsächlich, also ihr Testimonial habe ich nach 3 Monaten erhalten und sie war komplett schmerzfrei. Und sie hatte wirklich schon so eine Arzt-Odyssee hinter sich und ist jetzt schmerzfrei und bewusster in ihrem Leben und glücklicher in ihrer Partnerschaft und in ihrer Beziehung zu ihrem Kind. Also eine sehr schöne Geschichte und es hat nicht mal lange gedauert. Wir haben, glaube ich, maximal drei Monate zusammengearbeitet. Ja.
Cool. Ja, Wahnsinn. Das ist bestimmt eine powervolle Kombination, die Bewusstseinsarbeit plus die zusätzliche Unterstützung. Also wir verlinken das alles in den Shownotes, liebe Sina. So schön, danke mit dir zu sprechen. Voll cool, toll zu hören, dass es dir so gut geht mit deiner Partnerschaft und eurer wunderschönen Patchwork-Familie.
Ja.
Und hoffentlich bis ganz bald.
Ja, vielen, vielen Dank, Dana. Es war super, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Danke.
Falls du jetzt Lust hast, mit Sina zu arbeiten, findest du die Links in den Shownotes, zu ihrem Instagram und auch zu ihrer Website. Ansonsten hoffe ich, falls du zu den Patchwork-Menschen gehörst, in welcher Position auch immer, dass du ganz viel mitnehmen konntest oder auch grundsätzlich Elternteil bist und das vielleicht eine Idee dir mitgegeben haben könnte, was Pubertät bedeutet, bedeutet hat, bedeuten wird und was du dafür tun kannst, um da bestmöglichst durchzunavigieren. So, und es gibt so tolle Neuigkeiten. Endlich haben wir eine Möglichkeit kreiert, dass ich zu einem Thema, über das ich intern hinter den Kulissen, in den Ausbildungen, Kursen schon viel gesprochen habe, aber nicht so viel nach draußen öffentlich, was aber viel angefragt wird, zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema Elternsein, Kinder haben. Meine Herangehensweise ans Elternsein und mit unseren Kindern zu sein, unser Leben zu navigieren, Entscheidungen zu treffen, Bedingungen, Konsequenzen, Regeln, ja oder nein, was dürfen die nicht, was ist in deren Verantwortung, was ist nicht in deren Verantwortung. So wie wir das handhaben, ist, glaube ich, anders als die meisten Menschen das leben und auch anders als einige oder viele Ratgeber das promoten. Aber ich möchte gerne meine Gedanken dazu mit dir teilen. Und dazu wird es in Kürze einen richtigen Kurs geben. Einen großen, rundum ausführlichen Kurs. Aber starten tun wir mit einem, einem Vorprogramm. Weil natürlich wird der Kurs nicht für jeden was sein. Wahrscheinlich ist die Sichtweise nicht für jeden was. Vielleicht will oder kann sich nicht jeder einen großen, ausführlichen Rundum-Kurs leisten. Oder möchte erstmal meine Arbeit kennenlernen oder meine Sichtweise, ob das überhaupt irgendetwas ist. Und deswegen haben wir uns etwas so Cooles überlegt. Und zwar Thoughts on Parenting. 11 Days of Real Talk about the ups and downs of having children and how I handle them. Gedanken zum Thema, rund um das Thema Eltern sein. Ich werde 11 Tage lang in einem Broadcast-Telegram-Channel, in den du reinkommen kannst, offen und ehrlich über die Hochs und Tiefs und Herausforderungen mit dem Kinderhaben sprechen und wie ich damit umgehe. Das Ganze kostet 11 Euro, eine kleine Schutzgebühr für unseren Channel. Und ich werde dann innerhalb dieser 11 Tagen dir Sprachnachrichten schicken. Die Downloads sozusagen direkt rein channeln in eine Voice Note, die dann bei dir auf dem Telefon landet. Und ich wirklich aktuell, was gerade bei mir im Leben los ist oder wenn ich irgendetwas lese oder höre oder mich Fragen erreichen, dann teile ich einfach direkt, ohne Zwischendings, das, was meine Gedanken rund um das Thema Eltern sein, Kinder haben ist. Und es ist ein Thema, was einfach ultra aufgeladen ist, was hoch emotional ist, was den
meisten von uns Eltern einfach wahnsinnig wichtig ist, wo so viele Gedanken, Ängste, Befürchtungen mit dran kleben, dass wir oft abrücken von dem, was in Integrität ist, mit dem, wie wir eigentlich sein wollen. Und dann tun wir Dinge und haben Schuldgefühle und. Und dazu möchte ich dich mit reinholen in meine Welt. Was bedeutet es aus der Into-Being-Perspektive, aus der Dana-Sicht, Eltern zu sein, Kinder zu haben und diese herausfordernde, wunderschöne, vermutlich wichtigste Aufgabe, die wir jemals haben in unserem Leben, zu navigieren. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann kannst du dich entweder über den Link in den Shownotes anmelden oder du schickst uns eine E-Mail. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Könntest du mal versuchen, aber dann kriegst du bestimmt auch einen Anmeldelink. Die schnellste Variante ist wahrscheinlich, dass du auf Instagram hüpfst und uns eine DM schickst, DM sendest mit dem Wort oder den Worten Real Talk. Dann kriegst du direkt quasi den Zugang und dann kann es an dem Montag, den 17. direkt losgehen. Das ist ein One-Way-Channel, also Broadcast. Es gibt nicht da in diesem Raum Austausch hin und her. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, Herzchen und Emojis und so verteilen. Aber ansonsten ist das One-Way voll aus meinem Gehirn, aus meinem kleinen, wunderschönen Köpfchen, direkt aus dem Herzen, zu dir aufs Telefon. Thoughts on Parenting, 11 Days of Real Talk about the ups and downs of having children and how I handle them. Freue mich, wenn du dabei bist. In diesem Sinne, hab einen fantastischen Tag. Ich denke an dich, pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.